Menschen bewegen, Welt verändern als Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Auch heute bin ich nicht allein, sondern ich freue mich, dass Micha und Mirko bei mir sind. Die lernen wir gleich noch ein bisschen näher kennen. Mit ihnen reden wir darüber, wie Seeleute auf den großen Weltmeeren unterwegs und in den Häfen dieser Welt angekommen, von Jesus erfahren und mit ihm unterwegs sein können. Ganz herzlich willkommen an Micha und Mirko. Schön, dass ihr im Podcast seid.
Moin, Dankeschön.
Moin.
Ihr beiden startet dieses Jahr als Missionare der Allianzmission, nicht alleine, sondern jeweils mit euren Frauen gemeinsam. Ihr startet nicht in eine völlig neue Arbeit, sondern ihr steigt mit ein in etwas, was Martin und Volker schon seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht haben. Auch mit sie haben wir hier schon im Podcast gehört, auch sie haben schon vielfach berichtet in der MOVE. Für euch ist es ein Einstieg und auch ein Generationswechsel damit, nämlich ihr werdet als Seeleute Missionare im Projekt Freunde für Seeleute im Hamburger Hafen einsteigen. Vielleicht starten wir mal damit, wie es dazu eigentlich kam. Wie habt ihr beide unabhängig voneinander und dann auch als Ehepaare gemerkt, dass Gott euch in diesen besonderen Dienst reinberuft? Vielleicht, Micha, magst du einen Anfang machen?
Ja, klar, mache ich gerne. Ja, also wie du schon angerissen hast, gibt es die Arbeit unter Seeleuten schon sehr lange. Meine Eltern Volker und Doris Lamarck sind mittlerweile seit 34 Jahren in diesem Dienst vollzeitlich tätig. Und ich bin als Kind auch schon gerne mit auf die Schiffe gegangen. Das war total spannend, kann man sich sicher vorstellen. Einfach diese Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu sehen, anderes Essen, diese riesigen Container im Hamburger Hafen. Das war alles total spannend für mich, aber eben auch für die Seeleute schön, die ja oft über viele, viele Monate unterwegs sind und keine Kinder sehen, waren das eben immer ganz tolle Begegnungen, die wir da hatten. Es war jetzt aber nicht so, dass ich mir selber hätte vorstellen können, dort mal zu landen. Geändert hat das ein Missionseinsatz, den ich auf den Philippinen gemacht habe, 2017. Ich war dort Teil eines internationalen Teams. Wir haben unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben Programme für Straßenkinder und Jugendliche organisiert, haben für sie gekocht, gesungen, gespielt, natürlich auch geistliche Impulse weitergegeben. Oder wir sind in Slumgebiete gefahren, um dort Jugendstunden zu halten, auf andere Inseln geflogen, zu indigenen Völkern, um das Evangelium zu bringen. Und all diese Erfahrungen waren sehr prägend für mich gewesen und haben mich unfassbar stark für das Thema Mission begeistert. Sodass mir im Grunde klar war, dass wenn ich wiederkommen möchte, werde, dass ich dann in den vollzeitlichen Dienst starten möchte. Und mein erster Gedanke war eben direkt die Seemannsmission, die ja mein ganzes Leben lang schon kannte. Das heißt, ich habe dann meinen Vater völlig enthusiastisch angerufen, habe gesagt, ey Papa, wenn ich wiederkomme, dann starte ich bei dir Vollzeit. Ich war 19 Jahre alt, noch sehr grün hinter den Ohren. Mein Vater hat sich natürlich grundsätzlich sehr gefreut, dass ich ein geistliches Anliegen habe.
Ich wollte sagen, es gibt schlimmere Gründe, warum der Sohn den Vater anruft. Also,
ja. Ja, richtig. Also er hat sich im Grunde gefreut, hat mir aber trotzdem nahegelegt, vorher noch eine theologische Ausbildung zu machen, um älter zu werden, um reifer zu werden, um dann eben auch, ich sag mal, ordentlich diesen oft erwachsenen, gestandenen Männern auf den Schiffen richtig begegnen zu können. Und das war auch sehr weise. Erst wollte ich das nicht. Mein erster Gedanke war, theologische Ausbildung, Bibelschule, habe ich gar keine Lust, ich möchte direkt starten. Zweiter Gedanke war, ja, vielleicht ist das ja was, wo Gott mich herausfordern möchte. Und der dritte Gedanke war dann, okay, das mache ich auf jeden Fall. Ne? Und das alles innerhalb von 10 Sekunden. Also da hat Gott innerhalb von 10 Sekunden mir eigentlich klar gemacht, dass das mit der Bibelschule schon eine gute Idee ist. Ich bin nach den Philippinen dann in Brake gelandet an der Bibelschule, habe dort 3 sehr intensive und tolle Jahre gehabt, auch teilweise herausfordernd. Aber es waren eben Jahre, wo Gott dieses Anliegen, was er damals auf den Philippinen schon gesät hat für die Seeleute, dass er weiter bestätigt hat und mir eben durch unterschiedliche Personen, durch Praktika auch gezeigt hat, dass das ein Dienst ist, der auch ja, mit meinen Fähigkeiten zusammenpasst. Genau, das war dann noch ein längerer Weg, wie es weiterging. Ich war nach der Bibelschule, habe ich noch weiter Theologie und soziale Arbeit studiert, aber dieses Grundanliegen, diesen Menschen auf den Schiffen im Hamburger Hafen zu begegnen, ist über die ganzen Jahre gleich groß geblieben. Und als ich dann Lydia kennengelernt habe vor einigen Jahren und sie dann mit einer gleichen Offenheit und Freude auch klar gemacht hat, dass sie diesen Weg mitgehen möchte, war das nochmal wie so eine letzte Bestätigung gewesen, um zu sagen, okay, das ist wirklich unser gemeinsamer Weg, in den Gott uns berufen hat.
Richtig cool. Danke dir fürs mit reinnehmen. Mirko, wie ist das bei dir gelaufen?
Etwas anders. Ich bin auch schon 2-3 Tage älter als Micha. Von daher lief alles anders. Ich habe eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker gemacht, die ich 2006 beendet habe. Und habe dann FSJ im Ausland gemacht mit der Mission Aviation Fellowship. Und danach habe ich gesagt, boah, Mission, mega cool. Arbeitstechnisch war es die geilste Zeit in meinem Leben, weil alle an einem Strang gezogen haben, aber in die gleiche Richtung und nicht in unterschiedliche Richtungen, was ja sonst in Firmen oft der Fall ist. Mega cool. Und ich bin danach nach Hause gekommen und für mich war klar, Mission ist ultra wichtig, möchte ich nicht hin, weil ich keinen Bock habe, von Spenden zu leben. Okay. Und damit war das Thema, ja, aber damit hat war das geklappt. Thema für mich klar, hat hervorragend geklappt, zumindest für die letzten Jahre. und bei mir war auch klar, ich möchte Mission finanziell unterstützen, also möchte ich einen Job haben, der gut bezahlt ist, um möglichst entsprechend auch unterstützen zu können. Und ich habe dann irgendwann geheiratet und meine Frau und ich, wir waren beide uns 100% einig, Mission, mega wichtig, selber gehen, nein, danke, finanziell unterstützen, ja, bitte. Aber wir waren uns auch einig, wenn Gott uns ruft, dann wären wir schön blöd, nicht zu gehen. Also wir waren uns komplett 100% einig. Und so haben wir eben unser Leben gelebt. Ich habe einen gut bezahlten Job gehabt. Und dann kamen aber irgendwann so Dinge ins Leben, wo man sagt so, boah, ey, wie können wir eigentlich unseren Kindern, wir haben 3 Jungs, den Glauben noch näher bringen, außer so das, was man im Alltag halt macht, freundlich sein, Tischgebet, gute Nachtgebet, Gottesdienst, Kidsclub, was weiß ich was. Die Gedanken kamen irgendwann auf. Dann kamen die Gedanken auf mit der Arbeit. Boah, der Job macht richtig Spaß. Aber es hat keinen Ewigkeitswert. Es ist halt einfach nur ein Mühlenrad von, wir müssen effektiver werden, wir müssen Profite steigern und so weiter. Ich sage, nee, das ist es nicht. Aber gut, trotzdem, Job macht Spaß, also weiter. Und ich saß einen Morgen im Auto und ich höre morgens immer einen Podcast und da kam dann eine Challenge am Ende und da sagte der Moderator, ja, die meisten Menschen haben nicht mehr den Hintern in der Hose, selber in die Mission zu gehen, sagen, ich möchte einen gut bezahlten Job haben, um die Mission zu unterstützen. Ich sage, boah, krass, der spricht gerade mit mir, was ist hier denn los? Ja, eine Kleinigkeit, aber die hat so nochmal so zum Denken angeregt. Und dann ging das im Endeffekt los 2024 bei der Allianz Gebetswoche im Januar, dass Martin Otto und ich, wir haben zusammengesessen, wir gehen in die gleiche Gemeinde und er sagte, bete doch mal bitte für einen Nachfolger. Ich denke, du hast doch einen Nachfolger, ist mein letzter Stand, sagt er, nee, nicht geklappt, warum auch immer, hin und her, völlig egal, brauche einen Nachfolger. Ja, okay, dann beten wir dafür und in dem Moment fing mein Herz an höher zu schlagen, was nicht so ganz normal ist bei mir. Ich sage, okay, was ist hier los? Irgendwie komisch. Und bin dann abends nach Hause gekommen, habe das meiner Frau erzählt, die Kinder waren im Bett. Sag ich, hier, Martin sucht einen Nachfolger, sollen wir für beten? Und habe dann so im Scherz gesagt, naja, vielleicht soll ich das ja machen. Und da hat sie mich nur angeguckt und sagte dann ganz staubtrocken, ja, den Gedanken hatte ich vor 3 Jahren schon.
Siehst du, guck, die Weisheit der Frauen.
Wow. Ja, die Weisheit der Frauen. Und sie hat aber gesagt, nee, wir müssen getrennt voneinander, müssen wir die ja, den Anstoß von Gott bekommen. Nicht, dass es nahe ist, ja, du hast mich dahin getrieben oder keine Ahnung was. Ja. Und so war für uns klar, okay, wir müssen da mal weiterschauen und haben uns dann entsprechend angefangen, schlau zu machen.
Wow. Ja. Cool. Danke euch beiden für die Einblicke. Ne? Ich nehme mal mit, so manchmal muss man den Arsch in der Hose haben, selber loszugehen. Ich nehme auch mit, das, was du gesagt hast, Mirko, das ist mir auch echt wichtig geworden. Eine Berufung kann man nicht von jemand anders übernehmen, die muss man selber hören. Von dir, Micha, nehme ich mit, was für ein Segen es sein kann, Missionsdienst so mitzuerleben, dass man sagt, das will ich auch. Das ist ja oftmals, kann oftmals auch ganz anders sein, dass Kinder von Missionaren es nicht nur als positiv erleben, aber dass dieses Herz da mitgewachsen ist, ist wunderschön. Genau, du, Micha, hast eben schon ein bisschen erzählt, wie Begegnungen mit Menschen am anderen Ende der Welt dir so das Herz geöffnet haben, dich hier auf den Weg zu machen. Mirko, gab es bei dir eine Begegnung mit einem Seemann oder mit einer Crew, die dich irgendwie besonders bewegt haben und die du bis heute nicht vergessen hast?
Ja, tatsächlich, aber auch jetzt auch erst im Dienst. Kleine Vorgeschichte. Wir sind im Juni auf einer Schulung in Polen gewesen, in der Nähe von Danzig. Und da hat ein Seemann erzählt, dass ihm irgendwann mal ein Bild von einem Kind in die Hand gedrückt wurde. Und das hat ihn so berührt. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen. Mensch, du hast zwei Kinder in der Schule, sprich doch mal die Lehrer an. Und so hat die Klasse von meinem ältesten Sohn, hat jedes Kind ein Bild gemalt. Und wir haben im Juli die Möglichkeit gehabt, auf ein Schiff zu gehen. Ich bin mit meinem ältesten Sohn auf ein Schiff gegangen. Das lag 5,5 Wochen in Hamburg für Reparaturarbeiten. Und er konnte diese Bilder den Seeleuten selbst in die Hand drücken. Und die Gesichter, diese rührt mich immer noch, diese Emotion der Seeleute, wenn du gestandene Seeleute siehst, die Pipi in den Augen haben vor Freude, weil sie wertgeschätzt werden mit einer Kleinigkeit wie einem handgemalten Bild, das ihre eigenen Kinder ihnen nicht geben können, aber sie bekommen das jetzt von einem fremden Kind. Und das gleich für jeden an Bord, das war schon Wahnsinn. Das war ein unglaublich schönes Gefühl, auch zu sehen, wie die Seeleute sagen, oh, können wir ein Foto zusammen machen? Ich möchte das meiner Familie schicken. Kannst du hier, unterschreib mal, mein Sohn, nicht ich. Der musste die ganzen Bilder unterschreiben. Sie haben Bilder mit ihm zusammen gemacht und dann sieht man einen Seemann, der beim Mittagessen sitzt, per Video mit seiner Frau telefoniert und ihr ganz stolz dieses Bild zeigt und von einem Schulprojekt erzählt. Ah. Wahnsinn.
Cool. Wow, danke dir. Ja, das sind so Hoffnungsgeschichten. Das sind so Momente, wo man wo man gezeigt kriegt, genau deshalb mache ich das. Micha, für dich in der Zeit, wo jetzt am Loslaufen gibt, gab es für dich so Momente, wo du sagst, ja, genau deshalb bin ich unterwegs?
Ja, also da gab es viele Begegnungen, viele Ereignisse, wie Mirko das schon beschrieben hat. Ne, wenn man die Dankbarkeit der Seeleute spürt, dann ein Stück von Gottes Liebe praktisch erfahren. Es gab auch eine ganz, ganz bewegende Begegnung mit einem Seemann vor einigen Wochen. Das war ein dritter Offizier aus den Philippinen, der mir das eben auch gezeigt hat. Genau deswegen mache ich das. Das war ein dritter Offizier, der in den Mannschaftsraum gekommen ist. Also das ist quasi der Aufenthaltsraum, wo die Seeleute essen. Und der schon beim Reingehen, wo ich schon gemerkt habe, der sieht total traurig und kraftlos aus. Ich war zu der Zeit noch mit einem anderen Seemann im Gespräch, habe aber das sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und nach einer Zeit war dann die erste Begegnung mit dem anderen Seemann vorbei, sodass wir nur noch zu zweit in dem Raum saßen. Also der Offizier, der so traurig wirkte, und ich. Und irgendwann sprach er mich dann an und hat mich gefragt, ob ich ein Priester bin. Und dann so gesagt, nee, also Priester bin ich jetzt nicht, aber wenn du irgendwie was mit mir teilen möchtest, dann kannst du das trotzdem gerne machen. Dann guckte er wieder so nach unten, traute sich nicht so richtig, was zu sagen. Und irgendwann habe ich es einfach ganz offen angesprochen, habe gefragt, ey, was ist denn los? Warum bist du so niedergeschlagen? Und bei dieser Frage brach es dann aus ihm heraus. Er hat angefangen zu weinen und hat mir dann unter Tränen erzählt, wie schlecht es ihm geht, wie er seine Familie vermisst, wie er keine Freunde an Bord hat, wie er auch mit dem Druck nicht klarkommt, den er jetzt als dritter Offizier hat. Also das war der erste Vertrag, den er hatte als dritter Offizier. Mhm. Ich habe mich dann natürlich schon gefragt, okay, wie soll ich darauf jetzt reagieren? Was soll ich machen? Hatte aber an der Stelle den Eindruck, dass das Beste ist, einfach erstmal zuzuhören und echte Anteilnahme und Interesse zu zeigen. Und habe dann gemerkt, wie einfach nur Zuhören geholfen hat und auch eine Tür geöffnet hat, um mit ihm dann über Gott zu reden. Ich konnte ihm auch erklären, dass er seine Probleme zu Gott bringen kann, dass Gott seinen Schmerz kennt und ihm zuhört, wenn er mit ihm redet, auch in dieser stressigen Situation. Konnte dann am Ende auch noch für ihn beten und hatte echt den Eindruck, dass das echt ein Stück Last von seinen Schultern genommen hat. Hat mich dann sehr gefreut, als er das Gespräch verlassen hat, dass er dann mit einem Lächeln auf den Lippen aus der Tür gegangen ist. Das war wirklich sehr ermutigend für mich gewesen. Mhm. Ich hoffe natürlich sehr, dass Gott seinen Weg auch mit diesem Seemann weitergeht. Es ist natürlich klar, ne, als Seemannsmissionare können wir die Familie nicht herzaubern oder wir können ihn auch nicht den Druck vom Bord an Bord wegzaubern oder so, aber wir können zuhören, wir können auf Jesus aufmerksam machen, wir können für solche Leute beten und viele sind eben unglaublich dankbar, wenn wir für sie da sind. Hm.
Dankeschön. Genau. Ich würde da gerne mal praktisch eintauchen, für unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen der Frage nachgehen, wie sieht das denn eigentlich praktisch aus, wenn ihr als Seeleute da am Hamburger Hafen seid? Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie, euch in Neoprenanzug schmeißt, ins Hafenbecken springt und irgendwo an der Seite der Schiffe hochklettert, sondern es braucht alles ein bisschen Vorplanung. Martin hat mir mal erzählt, Martin Otto, das oft herausfordernd ist, zu organisieren, überhaupt an Orte von, an Bord von Schiffen zu kommen und auch die Vielfalt von Menschen, die einem begegnet, wo man dann oftmals Leuten aus bis zu 70 verschiedenen Nationen gegenübersteht. Erzählt mal, wie sieht so ein typischer Einsatz im Hamburger Hafen aus? Mirko, vielleicht gibst du uns da einen Einblick.
Ja, das mit den Zugängen ist tatsächlich mal schwieriger, mal einfacher. Wir haben Zugang zu vielen Terminals mittlerweile. Wir warten noch auf Zugangsgenehmigungen für weitere Terminals, dass wir im Grunde genommen fast den ganzen Hafen abdecken können. Wir schauen morgens, welche Schiffe im Hafen sind, überlegen dann, wo können wir hinfahren, wo kennt man vielleicht schon Leute an Bord, die Christen sind, wo ist jemand, wo man weiß, der ist gerade zum Glauben gekommen, den man jetzt weiter begleiten möchte vor Ort. Das sind Sachen, die damit reinspielen und dann fährt man los, geht aufs Schiff. Man erlebt es aber auch immer mal wieder, dass vor allem auf Schiffen mit russischen oder chinesischen Offizieren, dass man abgewiesen wird und man gar nicht an Bord darf. Mhm. Dann müssen wir das akzeptieren und hinnehmen und dann fahren wir zu einem anderen Schiff. Das ist jetzt, was Frachtschiffe angeht. Wenn wir jetzt über Kreuzfahrtschiffe reden, da sieht das ganz anders aus. Da können wir nicht einfach hinfahren. Da müssen wir schon 14 Tage im Voraus uns anmelden und um Erlaubnis an Bord zu kommen bitten. Und da gibt es den HR-Manager, der da im Endeffekt derjenige ist, der das entscheidet. Der kann immer noch vom Captain überstimmt werden, aber HR-Manager erstmal. Und da gibt es leider immer wieder HR-Manager, die entweder uns ablehnen und das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, oder überhaupt gar nicht antworten. So, und dann hat man natürlich auch keine Möglichkeit, auf so ein Schiff raufzukommen, wo über 1000 Seeleute drauf sind auf einem Schiff. Wobei wir Frachtschiffe, da sind wir bei 15 bis 25 oder eben über 1000 Leute. Man kann die nicht alle erreichen, die müssen auch arbeiten, aber wo man einfach nochmal ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit hat.
Genau. Ja, danke dir. Micha, wenn das gelungen ist, dass ihr, sagen wir mal, so ein Kreuzfahrtschiff besuchen durftet, ihr durftet vor kurzem an Bord der Queen Mary 2 sein, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie sieht das dann konkret aus? Was passiert da? Was passiert von dem Moment an, wo ihr die Gangway betretet?
Genau, dann werden wir in der Regel in Empfang genommen von dem HR-Manager. Der bringt uns dann auch in den Crew-Mess-Room, also in den Mannschaftsraum der Seeleute, die auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Und da ist es eben oft so, dass, dass wir viel auch einfach verteilen an dem Material, an der Literatur, die im Laufe der Zeit auch schon von Martin und Volker entstanden sind. Das heißt, wir gehen dann, nehmen uns dann so einen Tisch, packen dann unser ganzes Material auf und viele Seeleute finden es schon spannend, einfach zu sehen, okay, was haben die da? Und dann haben wir eben oft auch was in deren Sprachen mit. Wir wissen, natürlich vorher nicht, welche Nationalitäten drauf sind, aber es gibt immer eine Tendenz, wo schon klar ist, okay, da werden auf jeden Fall Filipinos oder Indonesier drauf sein oder Inder. Und dann kann man gezielt was in deren Sprachen mitnehmen. Mhm. Und genau, kommt dann aber teilweise, also es ist viel ein Austeilen, es ist aber teilweise auch so, dass wir echt mit den Leuten ins Gespräch kommen, mhm. Und einfach da für sie sind, dass wir natürlich auch Bibeln und Bibelfernkurse, die den Seeleute helfen, eben die Bibel besser zu verstehen, verteilen. Das heißt, es gibt in dem Sinn jetzt nicht so ein klassisches Skript, wo man sagen kann, okay, das und das wird auf jeden Fall passieren, sondern man muss immer situativ gucken, okay, was macht jetzt gerade Sinn, wo hat jemand vielleicht länger Zeit, wo hat jemand eine längere Pause und dann entsprechend eben den Leuten begegnen.
Okay. Ihr macht das beide ja nicht allein. Mirko, du willst noch gerne was sagen.
Ja, ich möchte gerne eine lustige Situation von einem Kreuzfahrtschiff erzählen, weil das einfach, Gott hat Humor. Das darf man nicht vergessen bei der Arbeit. Ne? Wie Micha sagt, man weiß nie, was passiert. Mhm. Und ich bin vor kurzem mit Olga zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen. Wir hatten gerade die Sachen alle ausgepackt und dann kam ein Inder auf uns zu und erzählt dann erstmal, was er alles glaubt. Und mein Grinsen wurde immer breiter, weil er hat gesagt, er glaubt an Jesus Christus, er glaubt an die Dreieinigkeit. Jesus ist für seine Sünden gestorben und so weiter und guckt uns an, seid ihr Zeugen Jehovas? Ich so, nein. Wir sind auch Christen, genau wie du. Und dann kam später noch zu einem Gespräch mit ihm, das noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber der Witz bei der ganzen Sache war, er hat uns dann erzählt, er hat studiert, er wollte Mönch werden. Jetzt kommt er aber aus Indien, da gibt es noch die arrangierte Ehe. Mhm. Und für ihn wurde eine Ehe arrangiert, in der lebt er jetzt auch. Und nochmal zu dem Thema, Gott hat Humor, seine Frau wollte Nonne werden. Ja, okay. Also, was Micha sagt, man kann sich nie darauf einstellen, es kommt immer anders und es gibt manchmal echt witzige Situationen oder eben auch Leute, die sagen, das ist mein Revier, wer seid ihr, was wollt ihr hier? Okay, ihr seid approved, macht weiter, ich freue mich, dass ihr da seid.
Ja, sehr cool. Ja. Genau, du hast schon gesagt, du warst mit deiner Frau Olga gemeinsam da. Das würde mich interessieren, ihr seid nicht allein gestartet, sondern ihr seid als Ehepaar gestartet. In deinem Fall, Mirko, ist es so, dass ihr auch Kinder habt. Wie kommt eure Familie im Dienst vor oder wie verbindet ihr so den Ehe- oder Familienalltag mit eurem Dienst auf den Schiffen?
Also es ist tatsächlich so, dadurch, dass die großen Jungs in der Schule sind, ist es vormittags sowieso so eine Sache, da sind die komplett aus dem Thema raus. Aber wenn ich zum Beispiel das Material für ein Kreuzfahrtschiff zusammenpacke, das ist sehr viel, und ich führe eine Statistik mit, wo ich genau schreibe, was habe ich mitgenommen, was habe ich zurückgebracht, wie viel haben wir also ausgegeben, wie viele Seeleute haben wir erreicht. Und da helfen meine Söhne ganz gerne mit, weil sie am Computer sitzen können Zahlen eintippen, können sagen, Papa, das Buch in der Sprache, so und so viele, wo sie einfach mit teilhaben. Oder eben die Aktion in der Schule, sie haben Bilder gemalt, das für die Klasse von meinem zweiten Sohn auch noch machen. Da sind Dinge, wo ich die Kinder einbinden kann, wo ich auch versuchen möchte, mit den Jungs, wenn sie ein bisschen älter sind, sie dann auch mal mit aufs Schiff zu nehmen, wenn es sich ergibt, in den Ferien oder wie auch immer. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal gucken, ob das klappt. Ich bin jetzt am 9. Oktober auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ich schon dreimal drauf war. Und ich habe so die Hoffnung, dass ich da vielleicht ein, zwei Seeleute einfach mal mit nach Hause nehmen kann. Ja, einfach, schön. Um die mal aus dem Schiff rauszuholen in ihrer Freizeit, in eine Familie rein, ob man spazieren geht oder Kaffee trinkt, völlig egal. Aber dass die Jungs eben dadurch eben auch Kontakt zu Seeleuten haben und auch mitkriegen, was macht Papa da eigentlich?
Ja. Micha, du hast das wahrscheinlich als Kind selber erlebt, wie dein Papa mal Seeleute mitgebracht hat. Wie machen Lydia und du das? Wie verbindet ihr ihr Leben und den Dienst?
Ja, also im Grunde geht das für uns ganz gut. Es ist ja anders als bei anderen Missionsdiensten, wo man wirklich ausreist und von heute auf morgen sich das ganze Leben komplett ändert. Natürlich ist das Leben als Missionsehepaar nie ein gewöhnlicher Job oder so. Aber es ist doch ein relativ geregelter Alltag möglich. Mhm. Oft sind wir morgens und über die Mittagszeit im Hafen, ne, auf Schiffen unterwegs. Mhm. Und davor und danach haben wir auch noch eine Bürozeit. Und natürlich ist es auch so, dass man manchmal an Sonntagen oder unter der Woche in Gemeinden unterwegs ist, um die Seemannsmission, die ja oft noch relativ unbekannt ist, eben noch bekannter zu machen und auch die Anliegen der Seeleute deutlich zu machen. Aber insgesamt ist der Dienst mit dem persönlichen Alltag und Leben gut kombinierbar.
Okay, schön. Ihr startet in einer sehr komfortablen Situation, nämlich dass Martin Otto und Volker Lamark nicht einfach weg sind, sondern momentan ihr sozusagen gemeinsam mit ihm unterwegs seid und so Stück für Stück dann Handover stattfindet. Was habt ihr von ihnen über den Umgang mit Seeleuten gelernt? Was sind so die Kernlearnings, Kernerkenntnisse, wo ihr sagt, das sind die Basics, die für mich wichtig sind? Genau, wer immer zuerst will.
Ja, also es gibt natürlich ganz praktische Dinge, die ich gelernt habe. Allein schon solche Fragen wie, welche Positionen gibt es an Bord? Oder wie findet man sich in diesem riesigen Hafenkomplex zurecht? Welche Sprache werden in welcher Nation gesprochen und so? Aber ich würde sagen, neben diesen Dingen habe ich am meisten von ihnen gelernt, was es heißt, wirklich ein Freund für einen Seemann zu sein. Mhm. Also die Seemannsmission in Hamburg ist ja gestartet unter dem Namen Freunde für Seeleute.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass Martin und Volker uns wirklich praktisch zeigen, was es bedeutet, ein Freund für einen Seemann zu sein.
Wow.
Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Schiff im Hamburger Hafen liegt, dann kommen ja den ganzen Tag irgendwelche Leute an Bord, die was von den Seeleuten wollen. Mhm. Inspektion des Schiffes, oder der Zoll oder die Polizei oder der Kapitän möchte irgendwas von einem. Also alle wollen sie was. Aber Martin und Volker haben uns praktisch gezeigt, wie es eben aussieht, wenn man nicht etwas von den Seeleuten will, sondern wenn man in erster Linie an Bord geht, um mit der Frage anzukommen, wie können wir euch dienen? Also nicht die Frage, was könnt ihr für uns tun, sondern was können wir für euch tun? Ja. Ganz praktisch, aber natürlich auch seesorgerlich und vor allem auch bei geistlichen Anliegen. Hm. Und deswegen würde ich sagen, zusammengefasst habe ich am meisten gelernt, wie ich den Seeleuten auf den Schiffen dienen kann. Kultursensibel, ne, mit offenem Gesprächsangebot, mit toller Literatur, mit ja Literatur, die vor allem auch die Lebensrealität der Seeleute abholt, mit Gebet und echtem Interesse an den Menschen.
Ja, danke dir. Da will ich auch gerne darauf verweisen, wer sagt, das interessiert mich mehr. Einmal kann man mehr über die Freunde für Seeleute auf der Homepage der Allianzmission rausfinden, unter allianzmission.de/Freunde für Seeleute. Es gibt aber auch eine eigene Homepage, nämlich freunde-für-seeleute.de, und da kann man zum Beispiel auch Literatur ansehen oder sie auch im Online-Shop der Allianzmission für die eigene Lektüre bestellen. Das packe ich alles in die Shownotes. Mirko, was hast du gelernt so an Basics für Seeleute-Mission?
Ja, also zum einen kann ich mich ja da voll und ganz anschließen. Ein paar Sachen, die mir noch zusätzlich wichtig geworden sind, was mich ja sicherlich eingeschlossen hat, davon gehe ich ganz schwer aus, ist zum einen, dass wie man den Seeleuten begegnet, das ist der respektvolle Umgang, aber auch die Sensibilität. Wir haben ganz oft mit der Schamkultur zu tun, wo die Leute natürlich erstmal sagen, ja. Aber sie meinen eigentlich nein. Dafür eine Sensibilität zu entwickeln. Ein ganz praktisches Beispiel, nur weil ein Filipino sagt, hier Chap-Chap, also Essen, heißt das noch lange nicht, dass er dich jetzt zum Essen einlädt, sondern dich eigentlich nur auf Hinweis, ich setze mich jetzt hin und isst. Und weil ich freundlich bin, sage ich, ja, isst doch was. Aber eigentlich meine ich das gar nicht so.
Mhm.
Solche Dinge. Was ich auch selber schon erfahren habe, dass der Rang unwahrscheinlich wichtig ist. Und wenn ich jetzt als Externer auf ein Schiff komme und ich einen gewissen Rang mitbringe, dann ist mir das manchmal hilfreich, weil ich zum Beispiel eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten habe, kann mir das helfen, mit einem Kapitän ganz anders zu reden, der mich sonst vielleicht gar nicht anguckt. Bei den Chinesen zum Beispiel haben wir die Situation mal gehabt. Und aber auch, was Micha eben auch schon gesagt hat, dass wir etwas für die Seeleute mitbringen. Freundlichkeit, Verständnis und kleine Geschenke können manchmal Türen öffnen. Das ist unglaublich zu sehen, wie sich manchmal das Verhalten von Menschen ändert, wenn man sagt, pass auf, ich habe hier einen kleinen Magneten für dich. Oder ich habe eine selbstgemachte Mütze für dich. Es wird jetzt kalt und wir wissen, es ist kalt. Und auf einmal hast du ganz andere Personen vor dir stehen, die erstmal total mürrisch waren, auf einmal so, ah ja, cool, ja, alles klar, komm rein.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, einfach merkst du, ja, das ist, man muss mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität mit den Menschen umgehen.
Ja, cool. Ja. Danke euch. Genau. Es geht nicht einfach nur darum, etwas weiterzuführen, was schon einige Jahrzehnte unterwegs ist, sondern es geht auch darum zu gucken, wo gilt es, neue Wege zu gehen. Und das ist ein Punkt, wo, also abgesehen von dem, dass ich als Hamburger Junge natürlich mein Herz für den Hamburger Hafen schlägt, ist das klar. Abgesehen davon geht es da einen Punkt, wo auch unser Herz beieinander schlägt, nämlich geht so der Frage, auch der Frage nach, zukünftig zu schauen, wie können wir digitale Wege, das Internet stärker nutzen? Welche Möglichkeiten seht ihr da? Was kann da passieren? Micha?
Ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, dass sich bis jetzt ja schon einiges getan hat, was so die Kommunikation mit Seeleuten in der Ferne angeht. Ja. Früher war das so, dass man sich gegenseitig Briefe schreiben musste, erst ewig warten musste, bis der eigene Brief angekommen ist und dann nochmal genauso lange warten musste, bis dann die Antwort gekommen ist. Da hat sich schon einiges geändert, über die sozialen Medien auch langfristig mit Seeleuten in Kontakt zu bleiben. Mhm. Natürlich ist schon die Hoffnung, dass die Seeleute irgendwann mal dauerhaft gutes und umfangreiches Internet an Bord haben, auch wenn sie unterwegs sind. Das ist bis jetzt eher selten der Fall. Aber wenn das so ist, dann kann man natürlich darüber nachdenken, welche Möglichkeiten darin liegen, nicht nur ein Netzwerk aufzubauen, wo man sich als Seemannsmissionare miteinander verbindet, sondern eben, wo sich auch wiedergeborene Seeleute vernetzen und gegenseitig ermutigen können. Mhm. Natürlich ist grundsätzlich sowas wie eine Online-Hilfe denkbar oder wie ein YouTube-Kanal speziell für Seeleute, wo ihnen gute geistige Inhalte vermittelt werden. Oder Partnerschaften, wo Gemeindemitglieder konkret mit Seeleuten connected werden und nach Gebetsanliegen fragen zum Beispiel. Super. Das sind alles erst Ideen, wo man natürlich am Ende gucken muss, wie gut man das umsetzen kann. Aber es lohnt sich sicher jetzt schon, sich Gedanken zu machen, welche neuen Chancen im Internet liegen.
Ja, großartig. Da werden wir zusammensitzen, ist gar nicht mehr lange hin, ich glaube ein paar Wochen oder so sitzen wir zusammen und haben da mal Gelegenheit, zu dritt ein bisschen nach vorne zu denken, so aus dem, was in der Region digital schon passiert, den Erfahrungen, die mit digitaler Gemeindegründung schon bestehen, mit digitaler Mission, das wird spannend. Es ist nicht alles nur eitel Sonnenschein, manchmal ist das auch ganz schön herausfordernd und dafür darf ja auch Raum sein. Mirko, nimm uns mal mit rein, was sind so die größten Herausforderungen, denen ihr bei der Arbeit begegnet? Und wo habt ihr vielleicht auch einfach schon mal was richtig verkackt?
Also eine Herausforderung ist tatsächlich herauszufinden, wie direkt man mit Menschen reden kann. Hm. Herauszufinden, wie direkt kann ich diese Person jetzt auf den Glauben, auf seinen Glauben, auf unseren Glauben ansprechen? Wie kann ich das machen, ohne die Leute zu überrumpeln, ohne sie direkt zu verschrecken, dass sie direkt zumachen und abblocken? Das ist eine Herausforderung, die ich auf der Arbeit habe. Bei mir ist jetzt aktuell das Studium noch mit drin. Das ist für mich auch eine Herausforderung, weil die Arbeit auf den Schiffen so viel Spaß macht, das Studium nicht runterfallen zu lassen. Ja. Bis jetzt klappt das relativ gut, aber das ist tatsächlich immer wieder ein Kampf. Das sind so bei mir zwei große Dinge. Und was natürlich auch, auch wenn man die Familie möglichst mit reinnimmt, immer wieder, was Micha vorhin auch sagte, wir sind auch am Wochenende dann mehr in Gemeinden oder unterwegs. Ja. Dann aber auch wirklich zu sagen, nein, ich nehme mir dafür jetzt aber einen Ausgleichstag in der Woche. Weil die Familie ist wichtig. Und wenn die Familie nicht mehr da ist oder nicht hinter mir steht oder was weiß ich, dann hat das Ganze keinen Sinn. Also das sind wirklich Herausforderungen, gerade mit drei Kindern. Ich habe bei einem Freund gesehen, wozu es führen kann, wenn man die Familie vernachlässigt als Missionar. Und da eben dann zu sagen, nee, das darf bei mir nicht passieren. Es soll nicht passieren, das will ich nicht, und dagegen anzuarbeiten. Das sind Herausforderungen, weil die Arbeit so viel Spaß macht.
An der Stelle eine schöne Herausforderung, aber wichtig. Ja. Micha, was erlebst du noch als an anderen Herausforderungen und wo können unsere Hörerinnen und Hörer auch konkret für euch den Start in die Arbeit, den Übergang beten?
Also ich empfinde es als eine der größten Herausforderungen, dass man wirklich nicht viel Zeit hat mit den Seeleuten an Bord. Das wird tendenziell auch weniger. Das heißt, wir müssen innerhalb von kürzester Zeit irgendwie versuchen, mit den Leuten zu dienen, aber natürlich auch mit den Leuten über geistliche Themen zu sprechen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wo wir wirklich auch angewiesen sind, dass Gott uns Weisheit schenkt. Auch ob es jetzt gerade dran ist, vielleicht eher die Masse im Blick zu haben und alle irgendwie so ein bisschen zu bedienen oder den Fokus für die ganze Pause auf einen Seemann zu haben, aber dann alle anderen eben nicht zu erreichen. Das sind eben, wie gesagt, Situationen, wo es kein Skript gibt und wo wir wirklich darauf angewiesen sind, dass Menschen die Hände falten und um Weisheit beten, dass wir an der Stelle wirklich das tun, was gerade auch wichtig und dran ist.
Gut. Ja. Wir schauen mal, machen mal den weiten Blick nach vorne auf und kommen damit dann auch langsam zum Ende. Wenn ihr mal 10 Jahre in die Zukunft schauen dürft, 2035, was wünscht ihr euch, was in diesem nächsten Jahrzehnt für die Freunde, für Seeleute im Hamburger Hafen und auch weltweit wachsen, entstehen kann, was Gott mit und durch euch und diese Arbeit bewegen kann?
Ich würde einfach mal anfangen. Für den Hamburger Hafen, wir haben hier einen Hafen mit über 5000 Schiffen im Jahr. Boah. Mit über 220.000 Seeleuten im Jahr. Tendenz steigend, wenn mehr Kreuzfahrtschiffe kommen. Wir sind aktuell zu viert und wir werden weniger werden, tendenziell. Aufgrund des Alters. Das ist der Lauf des Lebens. Und deswegen wünsche ich mir für den Hamburger Hafen einfach Missionare, die denen die Seeleute auf dem Herzen liegen und das Team vielleicht verstärken können. Ja. Ich wünsche mir für den Hamburger Hafen, für uns hier in Hamburg, ein zentrales Lager für Bücher und Material. Vielleicht auch ein Büro, nicht unbedingt, aber ein zentrales Lager wäre richtig cool. Das sind Dinge, das dauert. Ja. Ne? Ort und so weiter und so fort. Und weltweit gesehen, ich wünsche mir, dass es in mehr Häfen weltweit evangelikale Missionen gibt. Es gibt es schon weltweit, aber noch lange, lange, lange nicht in allen Häfen. In den größten, in manchen kleinen, aber definitiv ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Michael, wie sieht dein Blick nach vorne aus?
Ja, ich kann mich da wirklich anschließen. Ich wünsche mir auch, dass es noch mehr Menschen gibt, die in Hamburg, aber auch darüber hinaus wirklich ein Anliegen und eine Berufung von Gott haben, diesen oft vergessenen Menschen auf den Schiffen zu dienen. Und dass auch noch ein größeres Netzwerk entsteht, was die unterschiedlichen Seemannsmissionen weltweit angeht. Wo es wirklich matchentscheidend ist, dass wir voneinander wissen und dass wir zusammenarbeiten. Ich wünsche mir aber vor allem, dass auch wenn sich unsere Welt ja verändert und vielleicht auch unsere Methoden sich verändern werden, wie wir die Seeleute erreichen, dass das Ziel ein gleiches bleibt, nämlich dass Seeleute Jesus Christus kennenlernen, durch ihn und durch seine Liebe verändert werden und dass wiedergeborene Christen an Bord gestärkt und ermutigt werden und auf diese Weise Licht auf die Schiffe kommt und in diese oft sehr dunklen Lebenssituationen hinein.
Amen. Und von da aus in die ganze Welt. Was für ein Vorrecht. Ich danke euch beiden. Das war ein richtig cooles und tiefes Gespräch. Wir können noch eine Stunde weiterreden, aber wir kommen hier zum Ende. Wer mit euch connecten will, kann das gerne tun. Ich verlinke euch in den Shownotes. Verlinke dort auch die verschiedenen Homepages, die mit den Freunden für Seeleuten zusammenhängen. Zum Beispiel auch die Seite resourcesforseafarers.org, die wir für die Freunde für Seeleute aufgesetzt haben, wo Seeleute selber in ihrer Sprache Materialien finden und auch gucken können, in welchen Häfen sie denn Ansprechpartner finden können. Da ist schon eine ganze Menge passiert, eine ganze Menge sichtbar. Bei uns haben die Gäste das letzte Wort im Podcast, das seid ihr. Und deshalb an euch beide die Frage, welchen einen Satz und auch wirklich nur einen Satz gebt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ein Satz. Betet für die Missionare, für die Seeleute, die euch versorgen. Mit euren Klamotten, mit eurem Laptop, mit eurem Auto. Betet für die.
Mein Satz wäre, vergesst eure Glaubensgeschwister auf den Schiffen nicht.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in
Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.